würde dann auch jetzt gleich das Wort weitergeben an Florian Wilde, der sprechen wird zu Ernst Mayr am Vorabend der Novemberrevolution und während der Novemberrevolution. Florian Wilde ist Promotionsstipendiat an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sein Promotionsthema ist Ernst Mayr, eine vergessene Führungsfigur des deutschen, des deutschen Kommunismus. Eine politische Biografie, ist richtig so?
Ja.
Gut. Florian ist außerdem sehr aktiv seit etlichen Jahren, also seit er Stipendiat ist, auch hier an der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Förderverein zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung, aber auch im bundesweit agierenden Gesprächskreis Geschichte, der von Bernd Hüttner geleitet wird, dem Leiter des Büros des Rosa-Luxemburg-Clubs in Bremen. Und Florian Wilde ist auch Mitglied und dort auch sehr aktiv in der Historischen Kommission der Linkspartei. Bitte schön, Florian, ich
erteile dir
jetzt das Wort.
Gut, ich muss sagen, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Ernst Mayr, habe allerdings tatsächlich noch niemals ein Referat zu seiner Biografie gehalten. Freue ich mich sehr, dass ich das hier heute mal machen kann und hoffe, hier auch ein Publikum zu haben, mit dem man tatsächlich auch über biografische Details sprechen kann und die Notwendigkeit zu begründen, warum man sich mit Ernst Mayr beschäftigen sollte, glaube ich, kann ich mir in diesem Kreise hier sparen, sondern sozusagen gleich einsteigen. Ernst Mayr, Dr. Ernst Mayr, wie ja auch Paul Levy oder viele andere führende Köpfe des linksradikalen Flügels der deutschen Arbeiterbewegung Akademiker, sehr bedauerlich für den Hintergrund, dass das Referat heute ausfällt, was wir eigentlich hätten haben sollen, zu Intellektuelle in der Revolution. Das würde natürlich gut passen. War übrigens auch mit Paul Levy, glaube ich, lange Zeit relativ gut befreundet. Die verstanden sich gut, waren, wie gesagt, beide Intellektuelle. Mayr allerdings überhaupt nicht aus einer bürgerlichen Familie, sondern aus einer sehr, aus einer wirklich sehr armen, eher proletarischen Familie. Und ich glaube, er hatte auch nicht Levys Attitüden in Hinblick auf Vasensammlungen oder Leidenschaften für Hieroglyphen, Pharaonen und so weiter und so fort. Genau. Über Hinweise zu dem späteren Verhältnis der beiden, gerade nach Paul Levys Ausschluss aus der KPD, wenn du da irgendwas findest, wäre ich dir immer sehr dankbar, würde mich auch sehr interessieren, wie sich das weiterentwickelt hat. Ernst Mayr, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, ist der unbekannteste der ganzen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Weimarer Republik. Also bei linken Historikern, politisch Interessierten, denen sagen Namen wie selbstverständlich Ernst Thälmann, aber auch Ruth Fischer, aber auch Heinrich Brandler, Paul Levy, das sind Namen, die haben die meisten schon mal irgendwie gehört. Ernst Mayr, würde ich sagen, fällt nochmal hinter Richard Müller zurück, was seinen Bekanntheitsgrad angeht. Mayr Müller, aller Weltsnamen. Nichtsdestotrotz stand er ja in wichtigen Perioden vom Sommer 21 bis zum Januar 23 zum Beispiel an der Spitze der KPD, war damals wesentlich an der Entwicklung der Einheitsfrontkonzeption beteiligt, kehrte in die Führung nochmal zurück, zusammen mit Thälmann in den Jahren 1926-27. Er war dann Führer einer wichtigen Oppositionsströmung, der Versöhnler, vertrat die KPD auf dem 2. und dem 4. Weltkongress, war viele Jahre Fraktionsvorsitzender im Preußischen Landtag, Mitglied des Preußischen Staatsrates und Autor vieler historischer Arbeiten, Herausgeber der Spartakusbriefe, der Flugblattsammlung Spartakus im Kriege, Mitautor der illustrierten Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Also an sich schon eine wirklich wichtige Figur, weitgehend in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, so unbekannt wie Ernst Mayr als KPD-Vorsitzender ist, so unbekannt ist auch seine Rolle in der Gruppe Internationale und im Spartakusbund. Und da möchte ich jetzt heute darauf eingehen. Ich wollte jetzt ein bisschen stichwortartig seine Entwicklung bis 1918 darstellen, ab da dann noch mal ein bisschen genauer reingehen. Mayr ist 1908 in die SPD eingetreten, er ist 1887 geboren, also 1908 in die SPD eingetreten, war dort sehr bald auf dem linken Flügel, auch über enge Kontakte zu Hugo Haase und dann auch zu Hilferding, war ab 1911 oder 1912, das konnte ich noch nicht ganz genau herausfinden, Redakteur beim Vorwärts in Berlin und zog dann halt auch nach Berlin, er kam ursprünglich aus Ostpreußen und wohnte halt in Berlin in Steglitz und ich glaube, das hat auch einen wichtigen Einfluss auf seine politische Sozialisierung, denn in Steglitz wohnten ja seinerzeit die meisten der später führenden Köpfe des Spartakusbundes, also von Rosa Luxemburg und Pieck und Mehring und noch eine ganze Reihe weitere, die Dunkers, wohnten ja alle in relativer Nähe zueinander in Steglitz, waren ja auch oft miteinander befreundet. Meyer Goeth ist ein Teilnehmer der sogenannten Eisbrecherrunde, einer Kneipenrunde um Franz Mehring herum, benannt nach einem scharfen Grog mit Schuss, den es im Winter immer gab, der Eisbrecher. Im Sommer wurde dort Bier getrunken. Und ich finde es sehr interessant, weil ich das aus eigener politischer Praxis ja auch kenne, wie wichtig solche auch persönlichen Rahmen und sie untereinander kennen und vertrauen für politische Arbeit ist. Und ich glaube, ähnliche Mechanismen galten auf jeden Fall auch für die Spartakusgruppe. Ne? Die kannten sich, die waren befreundet, die wohnten nah beieinander, die tranken ordentlich zusammen am Freitagabend. Genau. Ich weiß nicht, ob ich den Satz in meiner Dissertation wirklich bringe, dass der deutsche Kommunismus in gewisser Hinsicht aus einer Kneipenrunde hervorgegangen ist. Zumindest als Anregung, finde ich, kann man es in den Raum stehen lassen. Nicht das Leben verleugnen. Ne? Beim Kriegsausbruch war Meyer, gehört er zu den Leuten, die sich noch am Abend des 4. August völlig entsetzt und frustriert in der Wohnung Rosa Luxemburgs trafen. Er mit 27 Jahren, der mit Abstand jüngste, nächst ältere Peak, war damals 37. Und Meyer spielte von Anfang an dann eine sehr wichtige Rolle in der sich erst allmählich formierenden linksradikalen Antikriegsopposition. Und ich glaube, diese wichtige Rolle rührt zum einen daher, dass er als Vorwärtsredakteur einer der ganz wenigen aus diesem Kreis war, der noch eine wichtige Parteifunktion hatte. Liebknecht selbstverständlich, aber die meisten anderen waren in den Jahren zuvor aus ihren Redaktionen herausgedrängt worden. Die Clara Zetkin hatte noch die Gleichheit, aber dann hört es auch auf. Und Meyer war halt als Redakteur im Vorwärts auf jeden Fall in einer wichtigen Position. Und er war Zeit seines Lebens gezeichnet von der Tuberkulose, an der er auch später sterben sollte, die ihn allerdings vor einer Einberufung in den Kriegsdienst bewahrte. Das heißt, dass er die ganze Kriegszeit hinüber eben anders als Liebknecht oder ich glaube ja auch Pieck niemals an die Front musste, sondern immer Zeit in Berlin bleiben konnte. Meyer war dann an der Gründung der Gruppe Internationale beteiligt, hat ihre Leitsätze mitverfasst. Er war einer der beiden Delegierten der Spartakus-Gruppe oder damals noch Gruppe Internationale in Zimmerwald und Kienthal bei den internationalen Antikriegskonferenzen und wurde im Frühjahr 1916 auch reichsweit in linken Kreisen bekannt. Und zwar hatte er den, zusammen mit Rosa Luxemburg den Aufruf, die Lehren des 30. März verfasst und ist deswegen vom Parteivorstand entlassen worden als Vorwärtsredakteur, was zu einem vielbeachteten Skandal führte, weil nämlich die Presskommission der Berliner SPD, die für sich beanspruchte, genauso Einfluss auf den Vorwärts zu haben wie der Berliner Parteivorstand der SPD. Der Vorwärts hatte immer diese Doppelrolle als Zentralorgan der Partei und der Berliner SPD. Da gab es einen großen Streit, der sich über längere Zeit hinzog, der am Ende dann damit gelöst wurde, dass ein Polizist vor Meyers Büro stand, um aufzupassen, dass er nicht mehr wieder reingehen konnte in sein Büro, um seine Artikel zu schreiben. Aber das machte Meyer auf jeden Fall reichsweit bekannt und er übernahm eine immer wichtigere Rolle in der Gruppe Internationale. Bedingt halt auch durch die ständige Repression und die ständigen Verhaftungen dann im Sommer 1916 von Liebknecht und anderen, wurde der Aufbau einer neuen Führung notwendig, in der auch Meyer eine sehr wichtige Rolle spielte. Und am 4. Juni 1916 wurde er dann zusammen mit Mehring, Käthe Dunker und anderen in einen fünfköpfigen Aktionsausschuss der Spartakusgruppe gewählt. Eine neue Führung, die allerdings auch sofort wieder zerschlagen wurde. Bereits Anfang August wurde Meyer verhaftet und blieb bis Dezember im Gefängnis, zusammen mit Franz Mehring, die sich da beide nochmal sehr nahe gekommen sind und ja auch sehr eng befreundet waren, weswegen Meyer ja auch den Nachruf auf Franz Mehring nach seinem Tode im Ende Januar 1919 gehalten hat. Und als Meyer selber Anfang 1930 starb, wurde er deswegen auch an der Seite von Franz Mehring bestattet. Genau, hätten wir mehr Zeit, würde ich euch sehr schöne Gedichte vorlesen können, die die beiden zusammen im Knast geschrieben haben. Es spielen auf der Leier Franz Mehring und Ernst Meyer. So hübsche Reime, haben wir nicht die Zeit für. Genau, Meyer also August bis Dezember 16 im Gefängnis. Nach der Haftentlassung stürzte sich sofort wieder in die politische Arbeit, ist beteiligt an der Konferenz gemeinsam von Spartakusgruppe und der SAG, also der sich herausbildenden linken Linksabspaltung der sozialdemokratischen Parlamentarier im Reichstag. An der er teilnimmt, ist bei der Gründung der USPD in Gotha, konnte ich seine Teilnahme nie endgültig feststellen. Es gibt Briefe, die darauf hindeuten, dass er da war, andere, die darauf hindeuten, dass er nicht da war. Vielleicht kann Otto Kaluban dazu nochmal klare Angaben machen. Es gibt leider keine Anwesenheitsliste. Nichtsdestotrotz war Ernst Meyer, ob nun persönlich da oder nicht, Kandidat fürs Zentralkomitee der USPD, erhielt bei diesen Wahlen 60 Stimmen und fiel damit durch. 1917 hat sich Ernst Meyer bedingt durch Arbeitssuche, berufliche Schwierigkeiten und so weiter, erneutes Auftreten seiner Lungentuberkulose, aber vor allen Dingen auch infolge politischer Frustration für mehrere Monate aus der Spartakusführung zurückgezogen. Das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, auch wenn man sich diese stellt sich immer diese großen Namen vor, hinter denen aber natürlich ganz konkrete Menschen standen, die halt auch teilweise tiefste Frustration erlebt haben. Und die Mathilde Jakob zum Beispiel erinnert sich an diese Zeit, schreibt sie später, Meyer war lungenleidend, seine körperlichen Kräfte waren den Strapazen des illegalen Arbeitens auf die Dauer nicht gewachsen und verzweifelt über die Haltung des deutschen Proletariats hatte er sich von der illegalen Arbeit zurückgezogen. Nach Leo Jugiches Verhaftung stellte er sich zur Verfügung und übernahm wieder die Herausgabe der Spartakusbriefe. Und Meyer selbst schrieb im Sommer 1917 an seinen Freund Rudolf Franz Briefe wie den folgenden, schreibt er, politisch ist alles tot. Die USPD ist nichts als Neuauflage der alten Partei und die Gruppe Internationale zur ohnmächtigen Opposition verurteilt. Die Verblödung der Arbeiterklasse ist viel, viel schlimmer, als wir je gedacht haben. Honolulu, ich wäre dabei, aber können Sie mir garantieren, dass ich dort keine Parteimehrheit und keine Parteiminderheit treffe? Also offensichtlich tief frustriert der politischen Arbeit, überdrüssig. Genau. Gibt es noch so ähnliche Zitate? Habe ich jetzt nicht. Doch, hier nochmal eins nochmal. Über ein Buch schreibt er ebenfalls an Rudolf Franz. Ich weiß nicht, welches Buch es ist, aber er schreibt halt, wie viele Illusionen über die gegenwärtige Leistung der Arbeiterherrschaft stecken noch da drinne. Ich bin völlig resigniert und zweifle, dass überhaupt noch irgendetwas aus diesem verlotterten Geschlechte wird. Also ne, tiefste Frustration. Und auch nochmal eine interessante und ganz kurze Anmerkung dazu. Das schlug sich auch nieder in eine Form von persönlicher Entfremdung von diesem Inner Circle der Spartakusgruppe, von dem er explizit nur mehrere Ausnahmen von den anderen, dass halt so persönliche und politische Entfremdung auch ein Stück weit zusammengingen. Die Oktoberrevolution gab auch Meyer wieder Auftrieb und nach Jugiches Verhaftung im März 1918 übernahm er erneut die Führung der Spartakusgruppe. Und blieb, muss ich sagen, ihr führender Kader in Freiheit, immer in engster Zusammenarbeit in dieser Zeit mit Paul Levy, der sozusagen ja mit Meyer zusammen da ganz viel gemacht hat. Würde ich schon sagen, Meyer als der führende Kader, bis halt Liebknecht im Oktober entlassen wird und Pieck illegal nach Berlin zurückkehrt. Pieck schreibt über diese Zeit, da fast alle führenden Genossen der Spartakusbewegung in den Kerkern saßen, oblag es dem Genossen Meyer, die Führung der gesamten Spartakuspropaganda, die im letzten Kriegsjahr in stärkster Weise auf die Organisierung revolutionärer Kämpfe und der Beendigung des Krieges durch den Bürgerkrieg eingestellt war. Die Spartakusgruppe war in dieser Zeit sehr geschwächt. Also ich glaube, die Verhaftungswelle vom März 1918 hat also die Gruppe wirklich sehr zurückgeworfen. Es hat lange gedauert, bis Meyer wieder Spartakusbriefe herausbringen konnte. 4 Monate, Juni 1918, erscheinen dann endlich wieder welche. Ab Juli gibt es erstmals wieder regelmäßig Flugblätter. Schon im August gibt es eine neue Repressionswelle, die die Gruppe aufs Schärfste trifft. Und das heißt, dass diese Gruppe halt repressionsbedingt sehr geschwächt in die Auseinandersetzung um den November, also oder in die Zeit vor den Novemberrevolution hineingegangen ist. Und diese Schwächung der Gruppe kommt auch in einem Brief von Meyer an Lenin zum Ausdruck. Meyer wünscht ihm dort nach dem Attentat auf Lenin baldige Genesung und schreibt, Sie werden ebenso ungeduldig wie wir auf ein Zeichen revolutionärer Bewegung in Deutschland gewartet haben und noch warten. Erfreulicherweise sind alle meine Freunde wesentlich optimistischer geworden. Aber leider können wir von größeren Aktionen in der Gegenwart und in der nächsten Zeit nicht berichten. Aber noch für den Winter ist mehr geplant und die gesamten Verhältnisse in Deutschland stützen unsere Arbeit. Die Vorgänge in Russland haben ein lehrreiches, für niemanden übersehbares Beispiel aufgerichtet. Da die Mehrzahl meiner Freunde noch immer im Zuchthaus oder in Schutzhaft sitzt, und Genosse Mehring zur Erholung im Harzwald und unterzeichne ich diesen Brief alleine mit nochmals herzlichen Wünschen für ihre baldige Wiederherstellung. Das war 5. September, also ja, was ist das dann, 6 Wochen, naja, 1-2 Monate, bevor die Revolution ausbricht. Das hört sich überhaupt nicht so an, als ob man damit irgendwie rechnen würde. Als Liebknecht im Oktober aus der Haft entlassen wird, war Meyer derjenige, der ihn aus dem Gefängnis abgeholt hat, mit ihm zum Anhalter Bahnhof gefahren ist, wo es eine große Kundgebung gab, um Liebknecht zu empfangen. Und Meyer wurde auch in den folgenden Wochen der engste Mitarbeiter Liebknechts. Mit der Haftentlassung Liebknechts und der Rückkehr Pieks aus Holland, ne, der illegal nach Berlin zurückgekommen, und dann auch noch der Rückkehr, der Entlassung Luxemburgs aus dem Gefängnis, rückt Meyer, der halt eine Zeit lang zuvor die zentrale Figur im Spartakusbund gewesen ist, wieder ein ganzes Stück weit in den Hintergrund, übernahm aber sowohl direkt vor der Revolution als auch während der Zeit danach weiterhin wichtige und verantwortliche Aufgaben. Er war bereits am 26. Oktober zusammen mit Liebknecht und Pieck in den Vollzugsausschuss der Berliner Revolutionären Obleute eingetreten. Das hat er ja Ralf vorhin bereits angesprochen, das Thema. Und das war ja das zentrale Gremium in Berlin zur Vorbereitung der Revolution. Und die Beziehung zwischen Spartakisten und Obleuten war ja schon im Vorfeld oft konfliktgeladen. Das setzte sich auch dort fort. Also um jetzt hier nochmal den Richard Müller zu zitieren, einer der führenden Obleute, der sagt, Nach der Meinung Liebknechts und der anderen Spartakus-Leute, also auch Mayas, muss die Arbeiterschaft ständig in Aktionen, ständig in Kampfhandlungen gehalten werden. Demonstrationen, Streiks, Zusammenstöße mit der Polizei sollen den revolutionären Elan der Massen entfachen und bis zur Revolution steigern. So, das war halt, so erinnert sich Richard Müller an das Auftreten von Mayer und Liebknecht. Den Obleuten erschien diese Taktik gefährlich und voluntaristisch. Sie wollten halt den richtigen Augenblick abwarten und keineswegs zu früh losschlagen. Und so gab es halt in der Woche vor dem 9. November ein ständiges Ringen um den Aufstandstermin für Berlin, der halt mehrfach verschoben wurde. Das hat ja Ralf vorhin auch erzählt. Und Liebknecht und Mayer drängten halt immer auf ein rasches Losschlagen, wohingegen die revolutionären Obleute da dagegen waren. Wollt ihr euer Gespräch draußen fortsetzen, Ulla? Wollt ihr draußen? Das? Gut. Also, dann einigte man sich halt erst auf den 4.11. als Aufstandstermin. Dann setzten die revolutionären Obleute den 11.11. durch. Erst am 8. konnte man sich dann auf einer gemeinsamen Sitzung, auf der Mayer dabei war und Liebknecht halt nicht, auf den 9. als Aufstandstermin einigen. Und noch am gleichen Tag erschien dann ein von Liebknecht und Mayer unterzeichneter Aufruf zur Revolution, der mit diesen Sätzen beginnt: Arbeiter und Soldaten, nun ist eure Stunde gekommen, nun seid ihr nach langem Dulden und stillen Tagen zur Tat geschritten. Es ist nicht zu viel gesagt, in diesen Stunden blickt die Welt auf euch und haltet ihr das Schicksal der Welt in euren Händen. Am 9. November selbst war Mayer dann unermüdlich und permanent von morgens früh an im Einsatz und auf verschiedensten Schauplätzen präsent. Also bereits in den frühen Morgenstunden nahm er in der Mühlenstraße in Schöneberg in einer Besprechung des Vollzugsausschusses teil. Von dort eilten Liebknecht, Mayer und Hermann Duncker in die Innenstadt, sprachen von Autodächern aus zu den Massen. Gemeinsam mit Paul Levy und Käthe Duncker beteiligte er sich gegen 13 Uhr am 9. November an der Befreiung von inhaftierten politischen Gefangenen, unter ihnen Leo Jogiches, und zwar aus dem Gefängnis in Moabit. Anschließend eröffnete Mayer die kurz zuvor geschlossene Rosta, die russische Telegrafenagentur, neu und schickte erste Faxe nach Moskau. Und währenddessen wurde halt von Hermann Duncker der Berliner Lokalanzeiger, ein zum Hugenberg-Konzern gehörendes, sehr weit rechts stehendes Blatt, besetzt von einem Trupp revolutionärer Arbeiter und Soldaten. Und der Duncker erinnert sich auch daran, er schreibt: Ich habe von der Druckerei aus sofort mit telefonisch erreichbare Freunde aus der Spartakusleitung herbeigerufen. Dr. Ernst Mayer kam als erster und übernahm die Redaktion. Also erstmals seit seiner Entlassung als Vorwärtsredakteur konnte er wieder legal in seinem eigentlichen Beruf arbeiten, als Redakteur in der Roten Fahne, die noch in der selben Nacht in der ersten Ausgabe erschienen. 15.000 Stück waren das. Die wurden verschickt auch an alle Abonnenten des Lokalanzeigers. Also diverseste Frontsoldaten auch haben halt plötzlich statt des Lokalanzeigers dann die erste rote Fahne in der Hand gehalten. Mayer war auf der ersten legalen Konferenz der Spartakus-Gruppe am 11.11. dabei, wo sie sich in Spartakus-Bund umbenannten. Sie fand statt im Hotel Excelsior nahe des Anhalter Bahnhof, wo in jenen Nächten auch die ganze Spartakus-Führung schlief. Also Mayer, Luxemburg, Liebknecht, die sind alle in diesem Hotel untergekommen. Es wurde auch eine neue Zentrale gewählt, der Mayer angehörte. Und die Idee war, dass die künftige Redaktion der Roten Fahne ja von Luxemburg und Liebknecht geleitet werden sollte, mit Mayer als ihrem Vertreter. Allerdings kam dem Spartakusbund am Tage seiner Gründung, nämlich am 11.11., sein Zentralorgan auch gleich wieder abhanden. Da gibt es noch so einen hübschen Bericht drüber, ich lese mal vor, von der Lotte Pulewka, die darüber berichtet. An diesem Tag bemerkte ich, dass das Gebäude des Lokalanzeigers nicht wie sonst von Soldaten der Arbeiter- und Soldatenrates bewacht war. Ich ging eine alte Wendeltreppe hinauf über einen Korridor, machte vorsichtig die Tür zum Konferenzsaal auf und schon hatte mich jemand von innen an der Hand gepackt und in den Saal gezerrt. In dem Saal war ein furchtbarer Lärm. Alle Anwesenden schrien durcheinander. Ich sah auch unsere Genossen beieinander stehen. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Käthe und Hermann Duncker, Dr. Ernst Mayer und andere. Außer ihnen waren im Saal einige vornehm gekleidete, gut genährte Herren und unsere Wache, die völlig betrunken war. Mit Hilfe von Ernst Mayer stieg eine kleine, zarte Frau auf den Tisch. Sie hatte ein liebeskluges Gesicht. Ich war erschüttert. Zum ersten Mal sah ich Rosa Luxemburg. Sie sagte: Ich empfehle, dass wir eine Kommission bilden, der ein Mitglied der alten Redaktion, eines der neuen und ein Mann von der Wache angehören. Sie sollen zum Reichstag gehen und dort Klarheit schaffen und einen Bericht erstatten. Einer der Soldaten ergriff die Initiative, stimmte Rosa Luxemburg zu und sagte zu Ernst Mayer: Du fährst mit. Und die anderen Genossen von der Roten Fahne werden so lange eingesperrt und bewacht. Und diese Episode finde ich ein sehr bezeichnendes Bild auf die Revolution in Deutschland. Am Tag 3 der Revolution oder Tag 2, Tag 3 der Revolution, kann ein politisch rechts stehender Verleger mit Hilfe von eigentlich revolutionären Soldaten die bekanntesten radikalen Revolutionäre kurzerhand im Zentrum von Berlin festsetzen, einsperren. So, die wurden dann freigelassen, aber hatten halt ihre rote Fahne nicht mehr. Und der Vollzugsrat der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte stellte sich zwar auf ihre Seite und beschloss, dass sie da wieder rein müssen. Der Scherl Verlag organisierte sich aber Unterstützung bei den Verlegern und bei Friedrich Ebert. Es gab ein großes Hin und Her und es dauerte über eine Woche, bis der Spartakusbund endlich seine eigene Zeitung herausbringen konnte. In den Wochen nach der Novemberrevolution redigierte Meyer die Herausgabe von Lenins Staat und Revolution, war Verantwortlicher der Zentrale für den Pressedienst, war an verschiedenen Versuchen beteiligt, kommunistische Zeitungen in der Provinz aufzubauen und Redakteur der Roten Fahne. Auf dem Gründungsparteitag der KPD war es Meyer, der die Eröffnungsrede hielt, dort einen Rückblick auf die Geschichte des Spartakusbundes, der Gruppe Internationale, in den letzten 4 Jahren geworfen hatte und damit sozusagen erstmals als Historiker in Erscheinung trat. In den nächsten Jahren hat er ganz viele historische Arbeiten über den Spartakusbund verfasst. Während des Parteitages war er an den Treffen mit den revolutionären Obleuten beteiligt, um zu gucken, ob man sich nicht doch irgendwie auf eine gemeinsame Partei einigen kann. Und er hielt dann auch die Abschlussrede auf dem Parteitag. Genau, abschließend möchte ich noch dazu im Ganzen sagen, ich meine, folgte der Januaraufstand, die faktische Enthauptung der jungen KPD, die ja große Teile ihrer Führung sofort wieder verliert. Luxemburg und Liebknecht werden ermordet, Mehring stirbt, Leo Jogiches wird hingerichtet. Und ich glaube, dass der zum Zeitpunkt von Luxemburgs Ermordung gerade mal 31-jährige Meyer, der ist also alt wie ich jetzt, 31, in den folgenden Jahren eine derart wichtige Rolle in der Führung der KPD spielen konnte, hängt halt stark mit dieser Enthauptung der Partei im Frühjahr 1919 zusammen. Ebenso wie er während des Krieges die nach den Verhaftungen von Luxemburg, Liebknecht und Jogiches gerissene Lücke füllte und zum führenden Kader des Spartakusbundes wurde, musste er nach der Ermordung der herausragendsten kommunistischen Führer halt versuchen, ihren Platz einzunehmen. Und Meyer war, wie Hermann Dunker in einem Nachruf auf ihn schreibt, nach dem Tode von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gehörte Meyer zu den politisch weitblickendsten und kenntnisreichsten Führern der jungen kommunistischen Partei. Und ich meine, er war mit Sicherheit ein guter Journalist und Historiker, fest in der marxistischen Theorie verwurzelt, guter Organisator, einsatzbereit und so weiter. Ich glaube, dass er immer wieder in die erste Reihe der Arbeiterbewegung gespült werden konnte, lag halt daran, dass die Reihen dieser ersten Reihe durch Verhaftung, Ermordung und bald auch Ausschlüsse immer wieder geschwächt wurden und ihn halt so eher an die Spitze getragen wurde. Genau. Zunächst allerdings brachte ihn sein politisches Engagement erneut für längere Zeit ins Gefängnis, und zwar von März bis Dezember 1919. Dankeschön.